Es ist 11 Uhr und 3 Minuten, Schweiz Radio DRS 2, Musik für einen Gast. Als Ausstellungsmacher und Ausstellungsberater kriegt Kilian T. Elsasser glänzende Augen, wenn es um die Gotthardbahn geht. Kaum jemand weiß mehr darüber Bescheid als das ehemalige Geschäftsleitungsmitglied des Verkehrshauses der Schweiz in Luzern. Über publikumsgerechte Ausstellungen, das 125-Jahr-Jubiläum der Gotthardbahn und wie es zu seiner Bahnleidenschaft kam, unterhält sich Kilian T. Elsasser in der Sendung von Stefan Mester.
Kilian T. Elsasser, mit Jahrgang 1956, wenn man Ihre Biografie betrachtet, dann haben Sie doch schon einiges gemacht in Ihrem Leben. Sie haben begonnen als Zollbeamter, weitergemacht als Primarlehrer, waren Verkäufer in einem Museumsshop in New York, sind nun selbstständiger Ausstellungsmacher. Viele verschiedene Berufe, aber eines ist diesen Berufen gemein, Sie suchen den Kontakt zum Publikum, den Verkehr mit den Menschen. Wie wichtig ist Ihnen der direkte Umgang mit den Menschen?
Es gibt eigentlich zwei Arten von Kontakt mit den Menschen. So der persönliche, unter vier Augen, den mag ich sehr gut, da mit Leuten zu sprechen, kann auch sehr gut auf Leute eingehen, auch zuhören und eine Synthese machen, was da gesagt wird. Ich lerne da auch am meisten. Und dann ist eigentlich die zweite Art von Kontakt ist eher über das Massenmedium, also Zeitungen oder auch Ausstellungen, wo etwas gemacht wird und dann der Macher weg ist und der Empfänger dann das auf eigene Faust entdecken muss. Und dieses Va-banque-Spiel ist dann spannend, zum wie kann ich etwas so konzipieren, dass schlussendlich auch das ankommt, was geplant worden ist.
Haben Sie ein überdurchschnittliches Sendungsbewusstsein?
Ich glaube, es braucht schon ein gewisses Sendungsbewusstsein, dass man muss etwas vermitteln wollen, aber ich bin da trotzdem sehr zurückhaltend, weil also ich war ja mal Primarlehrer und es hat mir eigentlich schon auf eine Art sehr gut gefallen, aber diese Doppelrolle von etwas vermitteln sollen und dann auch noch bewerten, also das, was angekommen ist, das hat mir dann eigentlich ein bisschen, hat mir gar nicht gefallen. Ich möchte eigentlich lieber etwas absenden und der andere ist frei, ob er es nehmen will oder nicht.
Und nehmen wir an, der andere hat das genommen, was kommt dann zurück?
Vielleicht das persönliche Feedback dieser Leute, die dann, dass ich dann auf indirektem Weg oder auf in längerer Distanz höre, was da hängen geblieben ist in der Szene der Ausstellungsmacher oder Museologen. Das ist dann der spannende Aspekt. Oder auch mit dem, ich habe so diese Ausstellung im Verkehrshaus gemacht und das ist eigentlich spannend, wie lange das geht, bis das wahrgenommen wird, also bis die Nachbarn das gesehen haben. Und ich habe dann oft nicht gesagt, dass ich da Projektleiter war und es war eigentlich dann spannend, dass das so nach 3-4 Jahren kam das zurück und das war so, das war gut oder so und das war eigentlich, fand ich eigentlich interessanter zu hören, dass sie nicht wussten, dass ich da irgendwie beteiligt gewesen war.
Aber das ist doch irgendwie frustrierend. Da legt man sein Herzblut in ein Projekt und dann nach 3-4 Jahren tröpfelt irgendwas zurück?
Na, es ist sehr befriedigend. Ich habe schon lernen müssen, dass das verdammt lang geht, bis da was zurückkommt. Also es gibt so ein Beispiel. Wir haben 1997 die Ausstellung Schienenverkehr gemacht. Ich habe auch einen Katalog initiiert und da hat jemand so eine neue Zahl Todesfälle beim Bau des Gotthardtunnels herausgefunden, bei einer Lizenziatsarbeit, hat das dann in diesem Katalog publiziert, das seien 199 statt 177 Tote und das geht dann 10 Jahre. Also an diesem Jubiläum, dieses Jahr habe ich das erste Mal diese Zahl 199 gesehen und da merkt man eigentlich, wie lang von den alten Publikationen abgeschrieben wird, bis ein neues Buch wahrgenommen wird und eigentlich so öffentliches Gut wird. Diese Wahrnehmungsänderung oder irgend, das geht sehr lange. Da muss man schon Geduld haben, manchmal auch mit sich selber natürlich.
Sie waren ein Jahr lang, aber immerhin Verkäufer in einem Museumsshop in New York. Ein Schweizer, ein junger Mann in Solothurn aufgewachsen, auf dem Schweizer Land sozusagen, in dieser großen, hektischen Metropole New York, in einem Verkaufsshop mit internationaler Kundschaft. Wie haben Sie sich da geschlagen?
Also ich habe mich wahrscheinlich besser geschlagen als die Amerikaner, weil ich auch andere Sprachen konnte. Es war eigentlich so mein erster Job nach dem Abschluss des Studiums als Museologe und Historiker in Amerika. Und ich suchte einfach so eine, mal irgendwo reinzukommen. Und das, was mich dort am meisten fasziniert hat, dass das Metropolitan Museum of Fine Arts, das stellt nur für die Weihnachtsverkäufe 150 Leute an. und hatte damals vor 15 Jahren einen Umsatz von irgend 70 Millionen Dollar im Jahr. Also nur der Shop hat dort so fünfmal so viel Umsatz wie das Verkehrshaus als Ganzes. Das hat mich einfach, diese Größenordnung hat mich fast erschlagen. Und das war, ich habe auch so ein Erlebnis gehabt, war noch so ein bisschen in der Schweizer Kulturszene da beim Konsulat in New York. Und dann war meine Frau, die auch dabei war, ist eine Künstlerin, waren wir eingeladen für ein Event oder weiß auch nicht, für eine Party. Und dann hat sich so herumgesprochen, der arbeitet im Museum, im Metropolitan Museum of Fine Arts. Und dann schwärmten sie so auf mich zu. Und dann haben wir so gesprochen, als ich gesagt habe, ich arbeite im Museum Shop, dann war das Interesse wieder weg.
Aber trotzdem, Sie hatten eine Übersicht über das Kaufverhalten des Publikums. Was ist denn so ein Renner in einem Museumsshop? Oder anders gefragt, wurden Ihre Erwartungen, dass die Leute an Kunstreplika oder Bücher kaufen, erfüllt? Oder wurden Sie enttäuscht, durch dass Sie nur irgendwelches billige Souvenir-Ramsch, kann man das mal nennen, gekauft haben? Was kauft man da so in einem Museumsshop hauptsächlich?
Es gibt ja so der Aspekt im Metropolitan oder in Kunstmuseen ist ja, man darf nichts berühren. Und dann ist eigentlich der Shop dann die Erlösung. Da kann man etwas in die Hand nehmen. Und was man dort alles nicht nehmen darf im Museum, kann man etwas mitnehmen. Ich glaube, da hat der Museumsshop eine wichtige Funktion, nicht nur für die Finanzierung des Museums. Und im Metropolitan war natürlich der Museumsshop, das war die wichtigste Kunstbuchhandlung in Manhattan, in New York. Also hat eine wichtige Funktion auch für, dass man, wenn man ein Buch über irgendeinen Künstler kaufen wollte, war es am schlauesten, man ging in diesen Shop. Und haben dann auch Replikas verkauft, da, wo man dann irgendeine ägyptische Statue für $1,000 kauft, statt für 100.000, und sie stiehlt noch in Ägypten, ist natürlich immer noch besser. Als, so etwas ist immer noch besser, als irgendwie auf dem Kunsthandel die Preise hoch zu treiben. Obwohl ich würde so nie so etwas kaufen, aber es gibt scheinbar Leute, die das wollen. Dann muss man ihnen helfen, dass sie das dürfen.
In Amerika sind Sie auch mit Ihrer Frau herumgereist. Sie haben ja da dort den Master of Museology und History gemacht, studiert. Und während Ihrer Reisen haben Sie mir im Vorgespräch erzählt, hätten Sie viel Elvis Presley gehört. Return the sender. Return the sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, return to sender, address unknown, no such number, no such zone. We had a quarrel, a lover's spat. So then I dropped it in the mailbox as in a special deed. Bright and early next morning, it came right back to me. She wrote upon it, return to sender, address unknown, no such person, no such zone. This time I'm gonna take it myself and put it right in her hand. And if it comes back the very next day, then I'll understand. We're riding on it. Return to sender, address unknown, no such number, no such zone. Return to Sender von Elvis Presley für meinen Gast Kilian T. Elsasser. Musik, die er gehört hat, als er mit seiner Frau 6 Wochen durch Amerika kurfte in einem Pickup ohne Klimaanlage. Haben Sie das über CD gehört oder im Autoradio ist das einfach so gekommen?
Wir hatten so ein einfaches Tonbandgerät, das war hinter dem Sitz und das ist eigentlich die besten 20 Lieder von Elvis Presley haben wir fast nonstop gehört, um wirklich so ein Feeling für Amerika zu bekommen, für diese Distanzen, für diese Größen, auch für diese Amerika ist im Innern sehr provinziell und an den Rändern am Meer kann das dann sehr fortschrittlich sein. Und diese Gegensätze, das war spannend. Und irgendwie auch mal über Mississippi zu fahren mit dem Auto, was man ja alles schon kennt als Name, aber immer nur als Name. Und dann sieht man ihn mal selber. Und für mich war das immer so, Elvis Presley kommen diese Fahrten durch Texas in den Sinn. Für meine Frau war es ein bisschen anders. Die war nämlich schwanger zu diesem Zeitpunkt, wusste es aber noch nicht. Es war ihr immer schlecht. Und als wir dann zu Hause waren in der Schweiz und dann wieder mal Elvis Presley hörten, begann es ihr immer schlecht zu werden. Also kam dieses Gefühl wieder rauf.
Wir feiern ja dieses Jahr 125 Jahre Gotthardbahn und Sie, Kilian Elsasser, sind ein ausgewiesener Experte, Gotthardtunnel, Gotthardbahn. Einige Publikationen haben Sie zum Thema geschrieben. Was bedeutet für Sie persönlich dieses Loch durch den Gotthard?
Es war eigentlich die große Herausforderung, beim 150-jährigen Jubiläum der Schweizer Bahn 1997 musste man Themen finden, für die Ausstellung zu machen im Verkehrshaus. Und der Gotthard war wie auch gegeben. Und er ärgerte mich eigentlich ein bisschen, weil so dieses Killerli von Wassen und einfach so diese Stereotypen der geistigen Landesverteidigung, was so meine Eltern immer erzählt haben. Und mit der Zeit habe ich dann selber aber trotzdem gemerkt, dass das ist einfach ein Thema und trotz dieser vielleicht persönlichen gewissen Aversion, da musst du durch und eigentlich selber eine Meinung finden, was das für mich selber eine Bedeutung haben könnte.
Ja, und was für eine Meinung haben Sie sich gebildet?
Ich habe gemerkt für mich selber, dass ja eigentlich wahrscheinlich das wichtigste Bauwerk, das die Schweiz gemacht hat in den letzten 150 Jahren, die eigentlich auch diese Rolle als Wächterstaat über die Alpen, das hat sich eigentlich über die Bahn definiert. Also erst mit der Bahn wurde der Gotthard eines der wichtigsten Verkehrswege durch die Alpen. Vorher war der Gotthardpass so ein kleiner Pass von mittlerer Bedeutung und man hat das dann mit dem Bau der Gotthardbahn so wie zurückprojiziert. Schon immer war der Gotthard so wichtig und schon immer haben wir Schweizer dafür geschaut, dass jedermann durch kann. Und einfach diese unschweizerische Bedeutung für eine Sache, das gefällt mir. Ich mache auch gerne Sachen, die umstritten sind, die vor allem in den wissenschaftlichen Kreisen so ein bisschen weggedrängt werden und versuche immer so neue Themen zu antizipieren und so versuche eine Synthese zu machen zwischen dem Volksglauben, dem allgemeinen Gut, was man darüber denkt und der Wissenschaft. Das ist da vielleicht mein Sendungsbewusstsein ein bisschen.
Also Sie möchten das Bild korrigieren, dass die Schweiz als Wächterstaat, als Transitstaat über die Alpen schon seit Jahrhunderten bestanden hat, sondern das hat erst mit der Gotthardbahn begonnen.
So im Großen und Ganzen ein bisschen vereinfacht, aber schon diese umfassende Bedeutung der geistigen Landesverteidigung, das ja im Rätwiedern im Zweiten Weltkrieg gipfelte, das hat eigentlich die Gotthardbahn ausgelöst.
Und was, wenn nun der Zug bei Göschenen in das Schwarze Loch hineinfährt? Haben Sie dann noch auf der Schulreise hat man ja damals noch einen gewissen Frisson, ein gewisses Schauern in diesem Loch, eine gewisse Ehrfurcht auch. Haben Sie die heute noch?
Nein, eigentlich nicht.
Sie sehen das von der komplett technischen Warte.
Nein, ich denke lieber darüber, als ich es nachher erlebe selber. So, ich finde es eigentlich spannend, vom Konzeptionellen her oder so darüber zu sprechen oder so ein bisschen, oder auch ein bisschen zu provozieren manchmal. Und das finde ich eigentlich spannender, als nachher selber zu fahren wird dann wieder zum Alltag selber.
Wie schätzen Sie die Zukunft des Gotthardtunnels ein? Beziehungsweise man hat jetzt noch die NEAD, baut man auch, ein wesentlich längerer Tunnel in Konkurrenz zum Lötschberg-Tunnel, zur Lötschberg-Achse. Es gibt Stimmen, die behaupten, Lötschberg sei wichtiger, weil Italien südlich des Gotthards nicht für diesen Warenverkehr gerüstet sei. Und trotzdem baut man dieses große Loch. Wie sehen Sie das aus Ihrer, sage ich jetzt einmal, technischen Sicht?
Also die Italiener sind ja für beide Anschlüsse nicht gerüstet, für den Lötschberg und den Gotthard nicht. Und da diese Sendung, die mal im Fernsehen kam, ich glaube, es war eher eine Provokation Italiens, um da noch ein bisschen bessere Bedingungen auch heraushandeln zu können. Aber das sind so politische Geplänkel, die da muss man einfach durchgehen. Aber ich glaube, natürlich schon auch für die Schweiz ein gewisses Risiko, dass jetzt die Anschlüsse nicht gemacht werden. Aber das heißt, der Gotthard ist sicher der Bessere, hat die besseren Trümpfe, weil er wirklich die im Süden auf der Höhe Mailands rauskommt. Und beim Glötschberg, nachher beim Simplon, ist ja noch, muss man von Isel noch ziemlich runterfahren nach Domodossola. Da müsste Italien noch sehr viel Geld investieren und da wird es schwieriger werden, das so auszubauen, dass der Glötschberg dieselbe Kapazität haben kann wie der Gotthard.
Ist das ein Grund, weshalb Sie sich für die Gotthardbahn als Weltkulturerbe einsetzen?
Es gibt mir zwei Sachen. Als ich diesen Wanderführer machen konnte, war eigentlich spannend, dass es so einen Führer noch gar nicht gab. Also am Kanton Uri schaut man alles andere an, den Arnisee, die Kirchen, aber die Gotthardbahn eigentlich das Beste, das da im Kanton zu sehen ist. Da schaut man wie weg und das ist eigentlich spannend, da auch versuchen oder mitzuhelfen, den Blick zu wechseln auf zu sehen, was man hat und nicht, was man haben möchte.
Und also ein Wanderführer von Erstfeld nach Biasca entlang der Route der Gotthardbahn.
So mehr oder weniger, ja.
Was qualifiziert die Gotthardbahn als UNESCO-Weltkulturerbe?
Es gibt zwei Sachen. Es gibt diese technische Bedeutung, das war der längste Tunnel der Welt zu diesem Zeitpunkt. Diese Kehrtunnels, was sind die ersten, die in Europa gebaut worden sind. Und ich glaube, das Zweite ist eher das Immaterielle, diese Bedeutung des Gotthards oder der Gotthardbahn für die Schweiz. In den 1870er Jahren hat der Kanzler Bismarck gesagt, wir wollen die Gotthardbahn, weil sie durch die neutrale Schweiz geht. Da haben wir immer garantiert offene Transitwege von Italien nach Deutschland und umgekehrt. Und da hat eigentlich die Schweiz nicht nur eine Eisenbahn gebaut, sondern hat sich eine Aufgabe in Europa gegeben, hat eigentlich diese Neutralität noch einmal verstärkt. Wir bieten da eine Dienstleistung, die ganz Europa hilft. Und diese immaterielle Bedeutung, die finde ich spannend und ist auch ein bisschen eine Herausforderung für die UNESCO, das so ein Weltkulturerbe zu anerkennen, weil man lieber ein bisschen überspitzt Kirchen schützt, die möglichst wie im 12. Jahrhundert aussehen oder im romanisch aussehen. Und die Gotthardbahn ist so, die wurde immer verändert, weil sie eigentlich so ein Volksprodukt war. Der Verkehr hat sich etwa 25-facht in diesen 125 Jahren, wurden natürlich immer wieder verstärkt, verbreitert, neue Lokomotiven gebaut und da kann man eigentlich die Veränderung, müsste man da erhalten und nicht einfach so den Ablieferungszustand beim Bau.
Man könnte also meinen, die Gotthardbahn als stetig sich wandelnder Organismus.
Ja, richtig.
Als Weltkulturerbe.
Das ist eigentlich ein sehr spannendes, auch neuartiges Konzept.
Wir reden hier jetzt viel über Eisenbahn, vor allem über die Gotthard-Eisenbahn. Muss man sich den kleinen Kilian T. Elsasser als völlig angefressenen Märklin-Isebahnler vorstellen? Hatten Sie schon als kleiner Junge ein Faible für die Schienen, die Welt bedeuten?
Ich hatte so eine Märklin-Eisenbahn. Ich glaube, ich war eigentlich nicht so ein Riesenfan. Das war eigentlich auch, ich bin zu einem Zeitpunkt aufgewachsen, wo das noch fast alle Knaben erhielten zu Weihnachten. Ich habe es dann auch relativ rasch, ich habe nie eine Modellanlage gebaut. Ich bin auch kein Sammler, ich habe fast keine Eisenbahnsachen zu Hause. Und das war eigentlich das hat mir immer am spannendsten gedünkt im Verkehrshaus. Ich war da der Herr der wichtigsten Eisenbahnsammlung der Schweiz. Und ich hatte diese Nachwuchs oder Sorgen nicht, was passiert, wenn ich mal nicht mehr bin. Ich konnte einfach künden und ich wusste die Sammlung in sicheren Händen.
Sie haben gleichwohl zuerst die Laufbahn eines Zollbeamten eingeschlagen. Eine reichlich trockene Materie. Man beschäftigt sich da mit Gütern, mit Geld, mit Zollerhebung. Wie kam es dazu?
Das weiß ich auch nicht. Ich habe eine Bezirksschule, also Sekundarschule gemacht in Solothurn, wusste nicht, was ich machen sollte weiter. Und dann haben wir so einen Berufsberater gesprochen und der hat dann gesagt, ja, es gibt die Verkehrsschule, da kannst du noch einmal 2 Jahre in die Schule, musst du nicht entscheiden, was du machen willst. Und dann habe ich diese Verkehrsschule in Biel gemacht und da gab es die Möglichkeit, in Swissair, SBB, Post und Zoll zu gehen. Und zur Swissair wollte ich, aber die wollten nicht und die SBB und die Post waren mir zu trocken, also zu beamtig, die wollte ich eigentlich nicht. Und dann vom Zoll wusste ich eigentlich nichts und dann haben mich dort angemeldet.
Und wie kam es, dass Sie sich dann doch noch für die Laufbahn eines Primarlehrers umentschieden später?
Ja, es war die Herausforderung, doch es noch wissen zu wollen. Also in der normalen Laufbahn habe ich es nicht geschafft, in das Gymi zu gehen. Also es war einfach verschiedenen persönlichen Gründen. Und dann wollte ich es noch einmal wissen, ob ich so eine Matur schaffe. Und dann wollte ich weiter noch gehen zum Primarlehrer. Vielleicht noch zurück zum Zoll, was ich dort spannend, also es passt aber eigentlich sehr gut in die Laufbahn, wenn ich zurückschaue. Damals wusste ich das natürlich noch nicht, dass wir mussten dort sehr viel lernen über Materialkunde. Also der Schweizer Zoll ist sehr differenziert ausgearbeitet. Wenn eine Knab- oder Männer-Jeans hat einen anderen Zollansatz als eine Frauen-Jeans. Und da musste man dann die Unterschiede kennen. Oder eine Jeans oder eine Hose aus Baumwolle oder Wolle hat einen anderen Ansatz. Also muss man Wolle und Baumwolle unterscheiden können. Oder eine Papiermaschine zu einer Bohrmaschine. Oder warmgewalzten Stahl zu kaltgewalzten Stahl. Also ich habe dort sehr viel Wissen aneignen können, das mir dann auch als Konservator später sehr viel geholfen hat. Objekte klassifizieren, einordnen, beschreiben zu können.
Ich habe von Ihnen erfahren, dass Sie in der Schule ein bisschen Probleme hatten mit dem Fach Musik. Sie haben sich selber nicht als besonders musikalisch geoutet. Das nächste Lied, das wir jetzt hören, ist von Georges Brassens. Können wir es ein bisschen salopp formuliert sagen, ein einfaches Liedchen mit einem gepfefferten Text. Entspricht das dann wohl eher Ihrem musikalischen Vermögen, was da musikalisch kommt, und entspricht der Text dann auch mehr dem, was Sie von der Musik erwarten, von Georges Brassens, ein ironischer Text über einen Gorilla, der dann am Schluss schließlich einen Richter vergewaltigt?
Das ist eine schwierige Frage. Einfach es gibt so eine französische Phase, als ich viel nach Frankreich ging, dieser Lebenswandel hat mir sehr gut gefallen, und diese gewisse Ironie, dass es anders kommt, als man denkt. Und gefällt mir dieses Lied sehr gut. Und ich höre eigentlich Musik so in Phasen. Wenn ich etwas höre, höre ich es immer, bis ich es weglege. Und dann kommt das Nächste. Und so diese französischen Chansonniers, das war so eine Phase, da habe ich in einem Jahr einfach nur das gehört. Nicht einfach nur ein Lied, sondern immer so verschiedene, einen oder zwei, drei Interpreten. Das war so eine, da kann ich so richtig drin schwelgen. Und diese Ironie bei diesem Le Gorille, das ist eigentlich sehr schön.
C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare au gorille. Tout à coup, la prison bien close où vivait le bel animal s'ouvrant, c'est pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le singe en sortant de sa cage dit c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage. Vous aviez deviné, j'espère. Gare au gorille. Patron de la ménagerie criait t'es perdu, nom de nom. C'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle fif des deux fuseaux. Gare au gorille. Celle-là même qui naguère le couvait d'un œil décidé, fut y reprouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées. D'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans l'étreinte. Bien des femmes vous le diront. Gare au gorille. Le monde se précipite hors d'atteinte du singe en rut, sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut. Voyant que tout se dérobe, le quadruman accéléra son dandinement vers les robes de la vieille et du magistrat. Gare au gorille. Bah, soupirait la centenaire, qu'on pût encore me désirer. Ce serait extraordinaire et pour tout dire inespéré. Le juge pensait impassible qu'on me prenne pour une guenon. C'est complètement impossible, la suite lui prouva que non. Gare au gorille. Supposez qu'un de vous puisse être comme le singe obligé de violer un juge ou une ancêtre, lequel choisirait-il des deux? Qu'une alternative pareille, un de ces quatre jours mes choix, c'est j'en suis convaincu la vieille qui sera l'objet de mon choix. Gare au gorille. fuir. Mais par malheur, si le gorille au jeu de l'amour vaut son prix, on sait qu'en revanche il ne brille ni par le goût ni par l'esprit. Lors, au lieu d'opter pour la vieille, comme aurait fait n'importe qui, il saisit le juge à l'oreille et l'entraîna dans un maquis. Garogory, la suite serait délectable, malheureusement je ne peux pas la dire et c'est regrettable, ça nous aurait fait rire un peu, car le juge au moment suprême criait maman, pleurait beaucoup, comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou. Garogory.
Georges Brassens mit Le Gorille auf Wunsch meines Gastes Kilian T. Elsasser. Sie sind Ausstellungsmacher, Museumsberater. Sie waren Geschäftsleitungsmitglied des Verkehrshauses der Schweiz in Luzern. Sie sind Historiker und Museologe. Nun, der Begriff Museologe klingt für mich ein bisschen, als ob Museen schon in Museen ausgestellt würden. Was macht ein Museologe genau?
Ja, man ist da im Konflikt mit dem Wort. Also einerseits wird das in der Fachwelt verstanden, was es ist, aber für die Öffentlichkeit ist es ein schlechtes Wort, weil man da in eine Ecke gedrängt wird, in der man gar nicht sein will.
Welche Ecke?
Dass es ein Museum ist und verstaubt und so. Und das hat natürlich sehr viel zu tun mit dem Image, das Museen haben, obwohl es sich gebessert hat in den letzten 10, 20 Jahren, dass es da kommt immer das Vitrinen und langweilig und Hände hinter den Rücken. Man kommt nicht raus aus drin, was der sagen will oder wofür das gut sein soll. Das kommt durch immer noch sehr stark raus.
Und Sie haben diese Museologie in den Staaten studiert?
Meine Frau und ich haben eine Zeit, wollten eigentlich Kinder, haben keine erhalten. Und dann haben wir uns so überlegt, was wir machen sollen mit unserem Leben. Und mein Traum war immer, Museen spannender zu machen. Und dann kam die Idee, Geschichte zu studieren. Und dann hat dann meine Frau gesagt, ja, wenn du schon Geschichte studieren wirst, mach es anders als all die anderen auch. Und wir sind dann über Freunde auf die Idee gekommen, in Amerika kann man ja alles machen. Und da habe ich zu suchen begonnen und haben so ein Studium gefunden in Boston, wo dieses angeboten wird. Und ich habe mich dann beworben und es hat auch geklappt.
Das klingt jetzt für mich ein bisschen danach, als dass Sie in den europäischen Museen vor Ihrem Studium in den Staaten ein bisschen leidend jeweils durch diese Vitrinenhallen geschritten sind. Ist dem so?
Also ich interessiere mich sehr für Geschichte, nicht nur für Technikgeschichte, einfach so Mittelalter, Kelten und so. Das auch, hat mich immer sehr interessiert. Ich bin dann oft in Museen gegangen und schien mir immer so, es war immer langweilig und die Füße taten einem weh und ich habe eigentlich nicht verstanden, was diese Sachen da sollen. Und ich habe dann gedacht, das kann man doch besser machen. Und ich denke schon, dann Amerika, das war eigentlich eine perfekte Wahl. Das habe ich dann aber erst nachher gemerkt, dass eigentlich die schweizerischen oder auch die europäischen Museen, vor allem auf dem Kontinent, und die amerikanischen unterscheiden sich sehr grundsätzlich, indem die Amerikaner, die wollen kommunizieren, die wollen, Education ist da das wichtigste Wort, dass man braucht, man hat auch eine Art, eine Mission, etwas vermitteln zu wollen. Und in Europa oder auch in der Schweiz ist es vor allem Sammeln und Bewahren. Und man ist viel mehr in schweizerischen Museen immer noch viel mehr mit sich selber beschäftigt als mit dieser Kommunikation mit dem Publikum.
Könnte es sein, dass es vielleicht in den Staaten weniger zu sammeln und weniger zu bewahren gibt als in Merry Old Europe?
Es gibt natürlich, von den Jahren gibt es sicher weniger, aber ich glaube, gerade weil es weniger gibt, ist diese historische Klammer, was sind wir, was hält uns zusammen, diese gemischte Gesellschaft, ist eigentlich Geschichte sehr, sehr wichtig. Also diese, man kann auch sagen, Mythen des Unabhängigkeitskriegs, da von George Washington, da die Schlacht in Boston, das sind sehr wichtige Sachen, die da sehr stark propagiert wird. Schaut, wir haben gekämpft und die Staaten, das ist das Ende der Geschichte, wir haben den Höhepunkt der historischen Entwicklung erreicht. Ich glaube, dort ist da diese Mission, die wissen, was sie wollen oder was sie sein möchten und das wird auch sehr stark vermittelt.
Ist aber die Gefahr einer gewissen gelenkten Missionierung nicht groß? Also lässt das Publikum das mit sich geschehen?
die Art und Weise, wie das gemacht wird, mit Storytelling, also Geschichten erzählen, es besteht natürlich auch ein gewisser Konsens, was ist Amerika, das wird dann sehr stark vermittelt, es ist eine gewisse Gefahr, aber ich glaube, die Museen haben dann trotzdem wenig Gewicht in der gesamten Kommunikationswelt.
Also und auch in der öffentlichen Meinungsbildung.
In der öffentlichen, das unterschätzt man auch, finde ich, das unterschätzt man eigentlich in der Schweiz, dass man die Meinung nicht mit einer Ausstellung nicht prägen kann. Da braucht es einen Blick eigentlich, kann man sagen. Da braucht es auch das Massenmedium Fernsehen. Da braucht es viel mehr als einfach eine Ausstellung im Landesmuseum. Das ändert nichts an der öffentlichen Meinung. Da kann man vielleicht eine gewisse Diskussion im Fachpublikum oder so mit seinen Fachkollegen auslösen. Und das ist vielleicht auch die größte Gefahr, das ist vielleicht auch die größte Schwäche der Schweizer Museen, dass eigentlich viele Ausstellungen für seine Fachkollegen gemacht wird, weil das Schlimmste, was einem Museologen oder Konservatoren in einem Museum passieren kann, ist, dass wenn seine Kollegen sagen, das sei banal oder das sei einfach, und diese Angst, aus der Fachecke zu gehen, das ist eigentlich die große Schwäche.
Die Gefahr, dass die Innensicht der Museologen überwiegt und die Außensicht zugunsten des Publikums dann zu kurz kommt. Was haben Sie denn mitgenommen von Ihrem Museologiestudium in die Schweiz? Was haben Sie umsetzen können?
Bevor ich nach Amerika ging und auch während meines Aufenthalts, habe ich so mit den wichtigsten Museumsdirektoren kommuniziert. Ich habe mal zu allen gegangen und habe gesagt, ob das eine gute Idee sei, was sie dazu meinen. Aber einfach auch, um eine Art PR zu machen, dass sie da Leute vorbereitet sind, wenn ich dann zurückkomme. Und schlussendlich bin ich dann nicht aus Zufall wahrscheinlich im Verkehrshaus gelandet, weil das Verkehrshaus ist in seiner Art ein sehr amerikanisches Museum, weil im Verkehrshaus müssen sich nicht die Besucher an die Konservatoren anpassen, sondern umgekehrt. Und dieser Umgang mit dem Publikum finde ich immer noch sehr wichtig, und da besteht immer noch ein sehr großes Potenzial, auch in vor allem in historischen Museen. Und da habe ich diese Sichtweise auf das Publikum, was wissen die schon und wo kann man anhängen, dass man weitere Aspekte erzählen kann, diese Punkt suchen, wo das Publikum steht oder wo es stehen könnte. Das ist eigentlich der spannende Prozess.
Das ist das Credo auf Ihrer Homepage, ein französisches Zitat, das möchte ich gleich nach der nächsten Musik erörtern. Musik, die auch mitunter sehr museal tönen kann oder eben auch so wie eben frisch komponiert, Musik von Georg Friedrich Händel. Ich hoffe sehr jetzt in einer Interpretation, die für Sie sehr lebendig klingt. Zwei Stücke, ein Duett und ein Chor aus dem Schluss des Oratoriums Messias. Wie kommt es zur Musik von Händel, Sie, der Sie sich als ein bisschen unmusikalisch bezeichnet haben?
Das ist natürlich sehr schöne Musik, und da kommt schon auch noch das christliche Gedankengut, das mir sehr viel bedeutet, kommt dann auch da hinein. Und diese Passion da, die Händel beschreibt, das ist natürlich eine sehr schöne Umsetzung dieses Gedankenguts.
Thank you.
Das waren Chor und Orchester della Radio Svizzera unter der Leitung von Diego Fasolis mit dem Duett O Death, Where is Thy Sting und dem Chor But Thanks Be to God aus dem Oratorium Der Messias von Georg Friedrich Händel auf Wunsch meines Gastes Cliente Elsasser. Museumsfabrikgründer sind Sie. Und wenn man auf Ihre Homepage klickt, museumsfabrik.ch, steht ein Zitat zu Beginn auf Französisch als Begrüßungssatz. Das möchte ich kurz vorlesen, langsam, weil es ist doch ziemlich kompliziert, aber es widerspiegelt, glaube ich, Ihr Credo von Museums- und Vermittlungs- und Ausstellungsarbeit, beziehungsweise wie Sie das Publikum wahrnehmen, wie Sie für das Publikum arbeiten möchten. Der Satz geht folgendermaßen: C'est déjà pas facile d'aller chercher le public là où il se trouve. Encore faut-il le trouver là où il se cherche. Das sind doch einige Unwägbarkeiten. Es ist nicht einfach, das Publikum da zu suchen, wo es sich befindet. Man muss das Publikum da finden, wo es glaubt, sich zu suchen. Das klingt jetzt reichlich kompliziert. Cliente Elsasser, bitte erklären Sie uns das. Was meinen Sie damit? Weshalb steht dieser Satz auf Ihrer Homepage?
Weil der Satz gefällt mir so. Es ist eigentlich ganz nur klar. Es gibt so ein Stück weit zum Nachdenken. Aber ich glaube, das Wichtigste daran ist, dass wenn jemand ein Buch schreibt, ein neues Wissen erarbeitet, da wurde eine sehr große Arbeit geleistet. Das ist ein Produkt, das ist sehr wichtig. Und mein Credo dahinter ist dann, jetzt beginnt für eine Ausstellung, jetzt beginnt erst die Arbeit. Also man kann nicht das Buch eins zu eins in die Ausstellung reintun, sondern man muss sich noch einmal überlegen, für wen will man das machen, für welches Zielpublikum, was könnten die Fragen sein, die interessieren, eigentlich auch die Besucher abzuholen, wo sie sich befinden. Also man muss ja bei einer Ausstellung aufbauen auf dem Vorwissen, auf den Emotionen, die die Besucher haben und sie dann versuchen, ein Stück weit weiterzuführen, vielleicht auch manchmal auch ein bisschen korrigierend einzuwirken, was das Allgemeingut ist darüber. Aber man muss mal ins Boot sitzen, der Besucher.
Und wo haben Sie diese Emotionssensoren? Also woher wissen Sie das, wo die Besucher glauben zu stehen? Das ist doch ein doppelter Boden irgendwie.
Das ist eben das Sendungsbewusstsein. Ich denke, dass ich habe das im Bauch. Ich spüre sehr gut, was interessieren könnte. Das war eigentlich so ein Aha-Erlebnis. Also als ich im Verkehrshaus begonnen habe, haben sie mir diesen Job gegeben. Ich konnte eine Ausstellung machen, dafür 9 Millionen Franken. Ich habe noch nie eine Ausstellung gemacht vorher. Und eine Idee war, sie haben mir dann die Arbeit gegeben, weil ich keine Ahnung von Eisenbahn hatte. Und das war eigentlich verrückt, aber es war total richtig. Ich konnte dann diese Anfängerfragen stellen. Also was interessiert, was möchte ich mehr wissen? Und das hat dann auch sehr gut funktioniert. Und da habe ich so ein, auch mit jahrelanger Arbeit im Verkehrshaus, mit sehr vielen Museen anschauen, so ein Gefühl entwickelt. Ich kann es eigentlich nicht richtig beschreiben, dass ich sagen kann, das funktioniert oder das geht nicht.
Aber dieses Gefühl hat Sie noch nicht im Stich gelassen. Sie können darauf aufbauen.
Man muss schon immer, vor allem jetzt, wenn ich bei der Eisenbahn durch sehr, sehr viel weiß, da muss man schon immer wieder aufpassen, damit man sich nicht verrennt. Weil man vergisst eigentlich den Weg, den man gemacht hat, bis man so viel weiß. Und man kann nicht denken, dass die Besucher diesen jahrelangen Weg in 5 Minuten überspringen können.
Und wie ziehen Sie die Bremse? Für sich selber?
Ich spreche mit Leuten, was auch mit meiner Frau oder mit anderen, mit Freunden oder Kollegen, oder versuche im Gespräch vorher herauszufinden, wie reagieren die darauf, wo könnten die Schwachstellen sein, dass diese Diskussion im Vorfeld, diese Auseinandersetzung, was wir dann im Verkehrshaus oft sehr heftig geführt haben, die braucht es immer wieder, um sich da nicht in dieser Subjektivität zu verrennen.
Sie arbeiten nicht mehr fürs Verkehrshaus Luzern. Sie haben sich vor 3 Jahren selbstständig gemacht mit Ihrer Museumsfabrik. Das ist nun ganz auf der anderen Seite des Begriffes Museologe, was vielleicht unter Umständen ein bisschen verstaubt klingen könnte. Museumsfabrik hingegen klingt total nach New Age. Was macht die Museumsfabrik? Oder anders gefragt, ich habe eine Sammlung von 1000 Whiskyflaschen und ich möchte gern nun, dass Sie sich um die kümmern. Machen Sie das? Können Sie mir dann eine nette kleine Ausstellung für meine Whiskyflaschen machen?
Ich würde mal die erste trinken und schauen, was da rauskommt dann beim Gespräch. Also die Museumsfabrik, was dahinter ist, eigentlich ist, ich produziere und repariere Museen. Und eigentlich das Credo ist, Museen zu machen, in Anführungszeichen, ist keine Kunst, sondern hat sehr viel mit Handwerk zu tun, hat sehr viel mit Kommunikation zu tun, mit sehr vielen Regeln auch, was kann funktionieren und was kann nicht funktionieren. Das ist eigentlich so ein bisschen das Credo dahinter.
Kommen wir zur nächsten Musik, Jazz von Michel Schacht, On the Greener Side, auf der grüneren Seite. Das klingt nach, im Nachbarsgarten wachsen die besseren, die schöneren, die roteren Kirschen.
Das ist der Satz und der gefällt mir sehr gut, weil ich habe mal so ein Aha-Erlebnis gehabt, dass ich nicht versuche, das zu machen, was die anderen machen oder gleich zu sein, sondern eigentlich die Lücke suche, wo niemand ist. Dort kann man sich am besten entfalten und man fällt dann auch am besten auf und man hat auch die größte Chance, sich auch eine Arbeit oder so zu finden, auch eine Aufträge zu finden, muss man dort machen, wo es Lücken gibt, nicht dort, wo es alle hat. Und eigentlich mit dem sich beschäftigen, mit was die anderen machen, da, das ist nur energieintensiv und man verpasst das Leben. Das Lied da, On the Greener Side, fasziniert mich auch, weil ich so nach der Ausstellung, die ich im Verkehrshaus gemacht habe, 1997, das war so 9-Millionen-Ausstellung, und dann war es fertig und dann fiel ich so in ein Loch hinein und ich wollte eigentlich so die Anerkennung auch innerhalb des Betriebes bekommen. Und bis mir jemand gesagt hat, du musst nicht dort schauen, dass du ankommst, sondern du musst deine Sachen machen. Und ich habe dann begonnen mit 9 Projekten, die auch ein Stück weit revolutionär waren im Verkehrshaus, die ich auch den Direktor dann überzeugen konnte, weil ich auch immer das Geld mitbrachte. Also ich habe das auch noch selber organisiert, dass das Budget des Verkehrshauses nicht belastet war. Dann habe ich so eine wissenschaftliche Tagung gemacht, Lokomotive restauriert in der Ausstellung. Publikation darüber gemacht und da habe ich gemerkt, du musst das machen, was dir gefällt und nicht schauen, was ankommt, vor allem innerhalb des Betriebs oder bei den Fachkollegen. Das ist so diese, man muss seinen Weg gehen, das war mir sehr wichtig.
War das auch gewissermaßen eine Initialzündung auf Ihrem Weg zur Selbstständigkeit?
Ich habe es auch nicht so genau gewusst, aber dann für diese Selbstständigkeit war das, diese Projekte waren sehr wichtig und dass man da diesen neuen Schritt wagen konnte. Und ich glaube schon, das ist ja auch in der Kulturwelt der Nachteil, man kommt nicht mehr weg, man kommt nicht mehr weiter. Das sind sehr, in der Schweiz gab es zu dieser Zeit vielleicht eine Person, die mit der Eisenbahngeschichte einen Lohn bekam. Da gibt es einfach nichts mehr. Und diese Selbstständigkeit war noch einmal eine Möglichkeit, so um 50 noch etwas Neues zu versuchen und einen neuen Weg zu finden. Und
sich auch aus den Fesseln der Institutionen, ja, zu befreien?
Also es war ja so, dass meine Kollegen mussten gar nichts mehr sagen, da wusste ich schon, was kommt. Und wahrscheinlich auch umgekehrt, wenn ich was sagte, wussten die schon, was kommen wird. Und es war eigentlich wie so ein Stück weit festgefahren. Und jetzt habe ich 5 Chefs und wenn ein Projekt fertig ist, dann ist der Chef wieder weg.
Kommt und kommt ein anderer.
Das ist eigentlich so, das Risiko verteilt sich ein bisschen.
Ein weiterer Titel einer Ihrer Vorträge heißt Eventkultur in öffentlichen Museen. Da interessieren mich nun 2 Sachen. Einerseits, wie stellen Sie sich zum Thema Eventkultur? Die einen sagen, ja, das ist des Teufels. Die anderen sagen, nur noch Events, sonst kommen wir nicht an die Leute ran. Und weshalb diese Unterscheidung zwischen öffentlichen gegen private Museen? Also gibt es in privaten Museen keine Eventkultur? Zuerst einmal Eventkultur. Wie stellen Sie sich zur Eventkultur?
Ich glaube, es ist ein wichtiger Teil, um die Öffentlichkeit zu begeistern für dieses Museum. Also im Verkehr war das einerseits ein wichtiger Zweig, Geld zu verdienen und auf der anderen Seite auch Leute ins Verkehrshaus zu holen, die sonst nicht gehen würden. Also irgend so ein Ärztekongress, die ihren Apero gemacht haben in der Ausstellung, das war ein Grund, wieder mal zu kommen. Es gehört eigentlich dazu, diese Schiene oder Ebene der Öffentlichkeitsarbeit. Den Vortrag habe ich sehr konservativen Restauratoren in Deutschland gehalten, darum vielleicht, die waren eigentlich sehr skeptisch. Und ich glaube, das hat natürlich schon Auswirkungen aufs Museum. Einerseits muss man dann wirklich rechnen, dass es auch sich lohnt, einfach nur mit öffentlichen Geldern Events machen, wo man dann ein bisschen Sackgeld verdient, dass man ein bisschen Handlungsfreiheit im Budget hat. Das finde ich ein bisschen komisch, wenn es dann noch einmal subventioniert ist von der öffentlichen Hand. Und man muss, das Zweite ist, man muss die Ausstellung auch so machen, dass man Events machen kann, ohne dass Schäden entstehen oder die Schäden minimiert werden an historischen Objekten. Aber das kann man alles antizipieren in Ausstellungen. Das passt, oder das kann man sehr gut aneinander vorbei organisieren.
Aber ist da nicht die Gefahr groß, dass dann das Museum bzw. dessen Inhalt nur noch als Staffage für ein Event hinhält? Beziehungsweise, wie macht man ein Event, wo doch die Ausstellung oder der Gegenstand des Museums eigentlich im Zentrum stehen sollte? Oder sehe ich das falsch?
Was sehen Sie falsch?
Bitte?
Ja, es gibt schon verschiedene Arten Events. Es gibt Events, die einen Bezug haben zur Ausstellung, die Themen aufnehmen. Und es gibt dann so rein kommerzielle Events. Und ich würde eigentlich das nicht nur so gegeneinander ausspielen, die Guten und die Bösen, wo das Museum nur Kostümverleih ist. Das ist immer auch eine Möglichkeit, Leute ins Museum zu bringen, die sonst nicht kommen würden, die Sachen sehen, die sonst nie sehen würden. Und ich glaube, diese Qualität darf man nicht unterschätzen.
Und wie unterscheiden Sie nun Eventkultur in öffentlichen und in privaten Museen?
Ich glaube, die privaten Museen, die machen das schon. Die denken Privatwirtschaft, die denken auch in Kosten, Nutzen. Und bei den öffentlichen Museen habe ich bei diesem Vortrag, es war ein Podiumsgespräch unter so 4 deutschen Museen, und ich war der Podiumsmoderator, und da habe ich so Beispiele gesehen, die haben dann Arbeitszeit, die durch die öffentliche Hand finanziert wird, haben irgendwie rote Zahlen geschrieben mit den Events, haben einen riesen Aufwand getrieben mit Arbeitszeit, um vielleicht ein paar tausend Euro zu gewinnen, um ein bisschen Handlungsfreiheit in diesem Budget der öffentlichen Hand zu gewinnen. Und das finde ich dann, das geht dann an die Substanz, weil es nicht rechnet wirklich. Das ist einfach falsch verstandene Privatwirtschaftlichkeit.
Mit Ihrer Museumsfabrik, Sie haben Aufträge am Laufen, gibt es Gegenstände, gibt es Themen, wo Sie sagen müssten, nein, da kann ich nun nichts beitragen, da kann ich nichts helfen?
das gibt es sicher, aber es hat bis jetzt noch nicht. Ich denke, es ist durch die Welt der Museen ändert sich. Also es braucht mehr Kommunikation, mehr auch Kostenbewusstsein, also Kosten-Nutzen-Bewusstsein. Da bin ich jetzt in der richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Aber es gibt sicher Sachen, wo man dann nichts machen kann. Es gibt natürlich auch, man kommt in so Museumsentwicklungen hinein, wo es Probleme gibt, also wo alles gut läuft und man sich gut versteht und vorwärts geht, da braucht es mich nicht. Und bei Problemen, so ein Auftrag, da muss man dann als Berater sehr gut aufpassen, dass nicht am Schluss sich alle einig sind, so nicht, wie der da vorschlägt, sondern eigentlich wirklich, dass sich so führte, dass zu einem Resultat kommt, das das Museum vorwärts bringt.
Und die Arbeit wird Ihnen in den nächsten 10 Jahren vermutlich nicht ausgehen in der Schweiz?
Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass man vielleicht auch im Ausland Aufträge machen kann, aber bis im Moment läuft es sehr gut.
Ihre letzte Publikation ist ein Wanderwegführer zum 125-Jahr-Jubiläum der Gotthardbahn. Sie empfehlen da Wanderrouten zwischen Erstfeld und Piasca. Nun die ketzerische Frage, sind Sie sie selber abgelaufen?
Ja, sicher. Für den Wanderführer, das war mir auch vorher nie in den Sinn gekommen, muss ich zugeben. Aber es ist wie mit der Kinderstube, wenn man diese Gotthardbahn, wenn man mit dem Schnellzug durchgeht, dann bekommt man nicht sehr viel mit. Und das war eigentlich so wieder so ein, man muss das selber, ich habe das dann selber durchgewandert, so im Februar im Schnee und so. Und das war eigentlich erhellend, was ich da gesehen habe, das mich gefreut hat.
Zum Beispiel?
Zu plötzlich unter die Brücken gesehen habe, wie die gebaut sind oder über diese Wärterhäuschen gesehen. Oder wie da auch, ich habe das erst mal begriffen, wie das funktioniert mit diesen Kehrtunnels in Wassen. Wenn ich etwas so begriffen habe, dann das weiterzuerzählen, das gefällt mir auch. Und wenn ich glaube auch wichtig, dass ein Stück weit diese Begeisterung rübergebracht werden kann. So funktionieren auch Ausstellungen.
Und wenn jetzt nun ein Grosi mit ihrem Enkel einen Tag zur Verfügung hat, wo würden Sie die beiden hinschicken auf dieser Strecke?
Ich würde sie auf die Nordrampe schicken und ich würde sie von Gurtnellen nach Amsteg gehen lassen. Also es ist eine 1,5 Stunden Wanderung. Es ist nicht eine, es ist eigentlich eine interessante Wanderung, weil man am meisten dominiert ja die Autobahn in diesem Tal und man hört sie fast immer. Es ist eigentlich nicht eine romantische Wanderung zurück zur Natur, sondern man ist dann sehr nahe an der Gegenwart. Und was bei der Autobahn ja auch lustig ist oder interessant ist, dass bei der Eisenbahn kommt alle 3 Minuten ein Zug, da macht es rattert und ist ruhig. Bei der Autobahn macht es immer Lärm und trotzdem werden 2/3 der Güter auf der Bahn transportiert. Also die Autobahn macht auch viel Lärm um nichts.
Sie sind ein Eisenbahnfreak. Wie haben Sie es mit dem Individualverkehr?
Ich bin Genossenschafter der Mobility. Also ich fahre eigentlich, was am schlauesten ist im Moment. Manchmal fliege ich auch. Aber wir haben selber kein Auto zu Hause.
Ihr letzter Musiktitel stammt wieder von einem französischen Chansonnier. Ferrat heißt er. Sein Titel heißt «J'aurais seulement voulu». Das klingt, ich hätte nur gewollt. Das klingt ein bisschen nach Bedauern. Bedauern Sie etwas?
Nein, bis jetzt nichts.
Vielen Dank, dass Sie hier waren, Kliante Elsasser.
Qu'aurais-je été, qu'aurais-je été, si ce n'est au violon ce qu'elle chanterait. Cette corde que fait chanter Vivaldi au printemps, couleur de tourterelle. J'aurais simplement voulu être heureux, j'aurais simplement voulu. La 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 la, j'aurais seulement voulu. Qu'aurais-je été, s'il ne montait ce chant au travers de ma gorge. Témoin de la réalité, du monde de malheur que les hommes se forgent. J'aurais simplement voulu être heureux, j'aurais simplement voulu. La 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 la, j'aurais seulement voulu. qu'aurais-je été, sinon cet inconnu qui croit qu'on lui pardonne pour son accent de vérité, de ravir au passant la chanson qu'il fredonne. J'aurais simplement voulu être heureux, j'aurais simplement voulu. La 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 la, j'aurais seulement voulu. Qu'aurais-je été, sinon cette vallée que tous les vents traversent. Mes certitudes ballottées, ces mots à peine éclos à mes lèvres qui gercent. J'aurais tant voulu vivre un monde heureux, j'aurais tellement voulu. La 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 la, j'aurais seulement voulu.